wir sind jetzt noch nicht im Platz, wo ganz, ganz viele hinwollen. Ich würde sagen, wir sind immer noch ein sehr, 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 sehr kleiner Spot. Aber du hast völlig recht, dass wir sehen viele andere Destinationen, wo halt man schon anfangen kann, von Massentourismus zu reden. Und für mich ist es einfach wichtig, oder für uns als Firma ist es auch wichtig, da irgendwo auch einen Riegel vorzuschieben. Also wir müssen lernen, dass unsere Ressourcen ein Ende haben und wir mit denen verantwortungsvoll umgehen müssen. Und wenn man dann als ökotouristische Anlage vernünftig arbeitet, dann begrenzt man sich selbst.
Jedes Jahr eine neue Schweden-Erfahrung, getreu der Touristenstatistik, die gerade auch im Winter immer mehr Besucher in Nordschweden zählt, sind wir diesmal in Richtung Norden unterwegs. Allerdings ist der Ort, den ich herausgesucht habe, noch ein gutes Stück vom Polarkreis entfernt. Es geht nach Västerbotten und in die Nähe des vor Jahren als europäische Kulturhauptstadt bekannt gewordene Umeå. Deutsches Reiseradios Podcast mit dem jährlichen Schweden-Talk. Ich bin Rüdiger Edelmann. Ich treffe Christopher Storm vom Eco-Hotel Granö Bäckersen. Hey Christopher, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Halt.
Ja, fast. War schon ganz gut.
Ja, ich weiß, deutsche und schwedische Aussprache. Es ist manchmal ist es nicht so einfach. Bisher habe ich ja nur super schöne Fotos gesehen und mir überlegt, dass du deine Gäste eigentlich begrüßen müsstest, so mit den Worten Willkommen till Paradiset. Das brauchen wir nicht mal ins Deutsche zu übersetzen, aber ganz ehrlich gefragt, ist man bei euch im Paradies oder zumindest nah dran?
Ja, vielleicht nah dran. Paradies ist natürlich schon ein starkes Wort, aber ja, also wenn man nach schöner Natur sucht oder sich sehnt danach, und Ruhe und Gelassenheit, dann ist man schon wirklich am richtigen Ort.
Ist der Ort auch typisch für die ganze Region, also für Västerbotten?
Jein, also Västerbotten streckt sich von der Küste bis hoch ins Gebirge an die norwegische Grenze. So gesehen ist ja, sag mal, die Ost-West-Passage zwischen Västerbotten sehr divers. Wir befinden uns so in einer Waldregion, würde ich mal sagen. Also ein bisschen hügelig, aber viele Wälder. Und das ist schon recht typisch für Västerbotten.
Granö Bäckersen. Was bedeutet das?
Also Granö ist eigentlich unser kleines Dorf. Granö, danach sind wir bemannt. Und Bäckersen, das ist dann eine etwas längere Geschichte. Bäckersen ist eine kleine Schnepfenart, die bei uns hier heimisch ist, allerdings nur im Sommer.
Granö Bäckersen hat nun das Label Eco Hotel und das bezieht sich selbstredend nicht nur auf die Umgebung. Was bedeutet Öko, wenn ich zu euch komme?
Also Ökotourismus als Ganzes oder wir als Eco-Hotel bezieht sich jetzt nicht nur auf gutes Essen und dass es nachhaltig sein soll, sondern vor allen Dingen auf unseren Ort. Wir wurden gegründet, weil unsere Dorfschule geschlossen werden sollte, weil nicht genug Kinder da. Für uns geht es halt sehr viel mehr um die Nachhaltigkeit des Platzes und dass unser Dorf weiter existieren darf. Und da geht es halt dann wirklich darum, sich umeinander zu kümmern und wenn möglich halt zum einen Arbeitsplätze zu schaffen, aber auch die Firmen und die Betriebe, die es in unserer Umgebung gibt, zu fördern und zu nutzen.
Da sind wir ja schon fast bei der Geschichte, auf die wir sicherlich noch eingehen. Wie muss ich mir das heute vorstellen, wenn ich sage, ich komme jetzt zu euch und mache Urlaub? Wie ist diese Anlage gestaltet? Weil es gibt ja sehr unterschiedliche und sehr vielfältige Möglichkeiten zu wohnen und auch zu essen und auch die Natur zu erleben.
Ja, ja, völlig richtig. Man kann sich vorstellen, dass wir sind ein kleines Dorf und an dem Umeå-Fluss entlang oder Umeå-Elven, wie es auf Schwedisch heißt. Und unsere Anlage liegt auf der anderen Seite vom Fluss, also abseits vom Dorf, wenn auch über eine Brücke leicht zu erreichen, auf einer Halbinsel, die in den Umeå-Elven hineinragt. Und auf dieser Halbinsel haben wir unsere kleinen Häuschen, also Hotelhütten nennen wir die, oder auch unsere Baumhäuser hoch in den Bäumen. Oder auch kannst du einfach campen oder mit deinem Caravan kannst du auch kommen. Hier findet jeder irgendetwas, wie er gut wohnen kann bei uns.
Und was kann man machen? Weil ich glaube, wenn man bei euch wohnt, gibt es ja sehr viele Möglichkeiten, sich der Natur zu nähern. Weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Anspruch zu sagen, wenn ihr schon hier seid, dann zeigen wir euch mal, wie es bei uns aussieht, wie die Natur ist, wie die Natur auch funktioniert.
Ja, das war unsere ganze Idee eigentlich, dass wir wollen unseren Besuchern und Gästen gerne unser Dorf zeigen und die Natur, in der wir leben. und unsere Lebensart näher bringen. Und daher haben wir schon immer sehr viele verschiedene Aktivitäten angeboten, von einem Floß zu bauen, wie man das früher gemacht hat, als die Hölzer noch auf dem Fluss stromabwärts getrieben sind, bis hin zu Wandern, Elchsafaris etc., Hundeschlitten im Winter und so weiter.
Elchsafaris, das ist sicherlich ganz spannend. Ich habe mal nachgeschaut, in allen Reisetipps schwärmen eure Gäste an erster Stelle von der Elchsafari. Und das darf man nicht mit Elchparks weiter südlich verwechseln. Was ist da anders?
Ja, zum einen geht es uns mehr wirklich, den Elch in der freien Wildbahn zu bestaunen. Das kann man in der Regel nur im Sonnenuntergang machen, irgendwann abends, wo wir uns dann zum einen in der Natur herauspirschen und halt nach Spuren des Elchen suchen und mehr über die Lebensweise vom Elch hautnah erleben und erfahren. Aber dann halt auch zu gucken, ob wir dann vielleicht auch einen Elch in der freien Wildbahn finden.
Klappt das denn immer?
Ich würde sagen, es ist mittlerweile ein bisschen schwieriger geworden, ganz ehrlich. Das hat mehr was mit unserer Forstwirtschaft zu tun. Aber es klappt immer noch sehr gut. Ich würde sagen, wir haben ungefähr 80-90% Erfolgschance.
Ich habe mir nur sagen lassen, dass die Elche in Schweden nicht immer und überall beliebt sind. Beispielsweise, wenn Elche kommen und einen Apfelbaum im Garten sehen, dass sie den dann schon mal abernten. Und diejenigen, die auf die Äpfel warten, die schauen ins Leere.
Ja, in unserer Region haben wir... ist das nicht so das Problem. Der Elch bevorzugt schon eher Laubbäume und Gräser und so. Aber ja, manchmal kann es auch, wenn wir so viele Menschen sind, zu Konkurrenzkampf kommen, ja.
Gut, wir haben eben schon so ein bisschen gehört, wie Graunöbeckersinn entstanden ist. Zu sagen, da war ein Ort, der ja nun wirklich gefährdet war. Es wurden immer weniger Menschen, es wurden immer weniger Kinder. Vor allen Dingen, es gab immer weniger zu tun und zu arbeiten, um davon leben zu können. Und ihr habt jetzt gesagt und bekennt auch ganz offen, dass es dabei nicht nur darum ging, bei dieser Idee dieses, ich sag jetzt mal Englisch, dieses Resorts im weitesten Sinne aufzubauen, um jetzt den Gästen nordschwedischen Lebensstil oder nur die Natur, die wunderschön ist, zu präsentieren, sondern auch ganz subjektiv zu sagen, wir brauchen Arbeitsplätze in Bonn.
Ja, also... das war der Kernpunkt. Als unsere Schule geschlossen werden sollte, haben wir Eltern uns zusammengetan und darüber sinniert, was wir tun können, um unser Dorf zu erhalten. Und Arbeitsplätze war dann, ja, das kennt jeder Politiker wahrscheinlich und auch ist vielleicht auch kein fremdes Phänomen in anderen deutschen Gegenden, dass ohne Arbeitsplätze keine Familien, keine Kinder, keine Schule. Ungefähr so.
Aber ganz offensichtlich hat das geklappt.
Ja, wir haben Erfolg damit gehabt. Das ist natürlich viel Arbeit steckt dahinter, klar. Aber die Idee hat funktioniert und hat auch dazu geführt, dass mehr Menschen in unserem Dorf sich trauen, eigene Entrepreneurs zu werden und eigene Sachen auszuprobieren. Zum Beispiel haben wir jetzt zwei Bäcker in unserem Dorf. Das gab es vorher nicht. Dass wir allein schon zwei Bäcker haben, ist schon surreal. Wir haben Künstler, wir haben unsere Hundeschlittenfirma hat den Platz gewählt, weil wir da waren natürlich zum einen. Also es gibt schon Synergieeffekte. Ja, und viele andere Betriebe auch. Die müssen jetzt nicht unbedingt etwas Touristisches sein, aber einfach nur wieder Hoffnung zu finden, dass ich kann auch mit meiner Idee hier auf dem Lande erfolgreich sein.
Also sowas wie ein Netzwerk und man hilft sich auch gegenseitig und die Aufträge. Der Bäcker ist auch deshalb da und der zweite erst recht, weil er seine Ware natürlich dann zu euch liefern kann, weil mit den Leuten alleine aus dem Dorf würde das wahrscheinlich nicht mal für einen reichen.
Ja, das hängt ja immer so ein bisschen von der Idee ab. Also den ersten Bäcker, der normal Sauerteigbrot backt und so weiter, für mich als Habdeutscher toll, der lebt natürlich nicht nur vom Dorf. Und da sind wir als Graunöbeckersinn mit unserem Restaurant und für unser Frühstück natürlich auch Kunde und wichtig. Aber er hat auch schon Ideen entwickelt, wie er halt sein Brot anderwertig an anderen Plätzen noch mitverkaufen kann. Also man muss natürlich kreativ sein. Aber wenn wir zum Beispiel unseren zweiten Bäcker nehmen, die halt glutenfreies Brot backt, die verkauft das natürlich, so viele Glutenallergiker gibt es in unserem Dorf nicht, als dass du davon leben kannst, sondern ihr Brot wird tatsächlich in ganz Schweden gekauft, das ihr halt verschickt.
Das heißt, Gemeinsamkeit spielt eine wichtige Rolle.
Genau, also Gemeinsamkeit spielt eine wichtige Rolle, sich gemeinsam zu peppen und anzuspornen und an seine Idee zu glauben und Wege zu finden, sie umzusetzen. Darum geht es eigentlich.
We'll be right back.
Mal zurück zur Natur. Ist das typisch schwedisch, sich schon vor mehr als 20 Jahren an dieser Stelle für Naturschutz und Ökologie entschieden zu haben und gleichzeitig eben die soziale Nachhaltigkeit, also das, worüber wir gerade geredet haben, in der Region halt auch noch zu fördern?
Ich glaube, gesellschaftlich, ja, also Naturschutz und Haltbarkeit waren in Schweden schon seit den, wurde aktuell in den 60er, 70er Jahren, als wir immerzu alle möglichen Sachen einfach nur in den Graben geschmissen haben und Schweden mehr oder weniger verdreckte. Und seitdem hat eigentlich in der schwedischen Kultur und in der Gesellschaft es groß geworden, dass man sich um die Natur kümmern muss, aufräumen muss. Ich glaube, dahingehend schon, diese soziale Haltbarkeit oder Plätze zu fördern, ist, glaube ich, schon etwas mehr moderner.
Da schließt sich der Kreis zum Anfang, als ich von Paradies redete. Paradies kann eigentlich nur dann entstehen, wenn sich auch alle um das Paradies kümmern.
Ja, so kann man das durchaus sagen hier. Stimme ich dir zu.
Ganz praktisch, beschreibt doch mal, was mich bei euch erwartet. Ich glaube, die Baumhäuser sind schon mal etwas ganz Besonderes, zumal wenn es um den Namen geht. Vogelnester. Stimmt richtig das Bild, aber ich habe bisher noch nie ein Baumhaus gesehen, das als Vogelnest benannt wurde.
Okay, das hat ein bisschen was mit unserer Geschichte zu tun. Als unsere Schule geschlossen werden sollte und wir Eltern halt drüber nachgedacht haben, wie wir das verhindern können, kam halt ein Elternteil, kannte einen Herrn, der heißt Jan-Erik Schöblum und der war Konservator, seit er schon ein kleiner Bube ist. Er hat als 12-Jähriger damit angefangen. Und es ist natürlich schon ein sehr besonderes Hobby, Konservator zu sein und Vögel und Tiere auszustopfen. Und er kam dann zu, dass sein Onkel einmal eine Schnepfe, ein Bekassin, am Wegesrand tot gefunden hat. Und hat diese Schnepfe dem Jan-Erik gezeigt. Und er fand diesen Vogel so wunderschön, dass er den behalten wollte. Und wie so ein Kuscheltier ist er damit rumgegangen. Bis irgendwann seine Eltern gesagt haben, du Jan-Erik, das stinkt uns zu sehr, das muss jetzt weg. Und das war da so nur traurig natürlich, wo er sich gesagt hat, das passiert mir nicht nochmal. Und so kam er zu diesem Hobby und hat in seinem Leben eine eigene Sammlung gehabt von über 1500 Vögeln und Tieren. Als er dann schon ein alter Herr war, kam er zu der Einsicht, dass seine Verwandten nicht 1500 ausgestopfte Vögel und Tiere in ihrem Wohnzimmer haben wollen, sondern es vielleicht besser wäre, das der Kommune zu vermachen. Und da kam der Elternteil auf die Idee, mit dieser Sammlung könnte man vielleicht eine Art Galeria, Museum machen und so unsere Dorfschule retten. Okay, da waren wir dann halt schnell, wer guckt unser Museum an? Ja, die Touristen. Ja, wo kommen denn Touristen her? Und was gibt's für Touristen? Und so kam das Stück um Stück zum Naturtourismus und die Liebe zur Natur vom Jan-Erik. Und dann war natürlich der Gedanke von, wo es bei uns dann um Vögel und Tiere geht, und vor allen Dingen dann bei mir an Erik um die Passion für Vögel. Warum dann nicht Baumhäuser, also Vogelnester auch zu bauen, damit Menschen die Vogelperspektive erleben können.
Eine schöne Geschichte. Nun gibt es sicherlich Touristen, die sagen, ja, Ökologie ist gut, Natur ist auch gut. Aber wenn ich jetzt irgendwo in einem Vogelnest wohne, dort oben hätte ich gerne ein Bad und ich hätte gerne eine Heizung und ich hätte gerne auch Wasser und eine Toilette hätte ich gerne auch. Geht das denn wirklich?
Ja, das geht. Das haben wir alles in den Baumhäusern beweislich. Alles kannst du natürlich irgendwo nachhaltig gestalten, dass wir natürlich irgendwo Ressourcen nutzen. Da kommst du nicht drum herum. Aber wir können trotzdem ja versuchen, es so zu gestalten und so gut zu bauen, sodass es halt nachhaltig wird.
Und dasselbe trifft auch eben auf weitere Unterkünfte wie die Hotelzimmer, die Ferienhütten dazu. Und ich denke mal, auch bei Camping kann man auf Ökologie und Naturschutz achten.
Ja, ich finde, für mich ist Nachhaltigkeit und vor allen Dingen jetzt im Zusammenhang zu unserem Dorf, wo es darum geht, Arbeitsplätze zu schaffen, darum, dass man dann zum Beispiel keine saisonale Anlage ist, sondern wir sind ja wirklich das ganze Jahr geöffnet, was auch dafür sorgt, dass wir in dem Sinne nicht unbedingt saisonale Kräfte brauchen. Oder beziehungsweise halt so weit es irgendwie geht, die Menschen auf Vollzeit bei uns eingestellt haben wollen, sodass wir halt unser Dorf retten können, damit die Leute zu uns ziehen oder wohnen und auch bei uns bleiben.
Gut, je nach Anspruch haben wir uns jetzt um die Unterkunft gekümmert. Der Natur nahe zu sein heißt ja auch, uns zivilisationsgestörten Besuchern diese Natur erst einmal so langsam und vorsichtig näher zu bringen. Wie geschieht das? Wie macht ihr das?
Gut, das machen wir auf verschiedene Art und Weisen. Zum einen muss man natürlich je nachdem schauen, wie sehr man schon von dem Umgang mit der Natur weg ist. Entweder hat man dann einen Guide, was natürlich ein Vorteil ist, wenn man nicht so dran gewöhnt ist. Aber dann halt Stück um Stück mehr Selbstständigkeit zu erlangen und selber die Natur zu entdecken. Und diesbezüglich haben wir dann verschiedene Konzepte. Je nachdem, wie viel man selber wagt, können wir uns dem dann anpassen.
Seht ihr da auch Lernprozesse bei den Gästen, wenn man vergleicht Anfang und Ende?
Ja, natürlich. Also alle unsere Führungen in der Natur handeln eigentlich darum, etwas von der Natur zu lernen. Sei es jetzt, was man in der Natur an Essen finden kann oder Heilkräutern finden kann oder einfach die Natur besser zu verstehen und die Zusammenhänge zwischen Mensch und Natur, ja, ein größeres Verständnis dafür zu finden oder zu verstehen.
Aber es ist nicht wie in der Schule, es macht auch Spaß.
Das soll natürlich auch Spaß machen. Deswegen machen wir das ja am meisten.
Ihr seid nun nicht alleine damit. Ich habe gelesen, dass in Westerbotten also ein richtiges Netzwerk gibt zum nachhaltigen, verantwortungsvollen Tourismus. Wart ihr da die Visionäre, die andere mitgezogen haben mit festen Regeln?
Das könnte sein. Jetzt will ich aber nicht so anmaßend sein, das zu behaupten. Ja, wir waren eine der Ersten, die zumindest jetzt international und wirklich mit stark dafür plädiert haben, nachhaltig zu sein. Und das, ja, wenn du es so sagst, könnte es durchaus sein, dass sich das abgefärbt hat. Wir sind ja jetzt ja einer der ersten Länder, also Westerbotten als Land, wenn du so willst, oder ja, wie man das auf Deutsch jetzt nochmal nennt, haben wir damit angefangen, mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen und versuchen, jede Firma dahingehend zu motivieren, so nachhaltig wie möglich zu arbeiten.
Das große Problem, das wir in Deutschland im Moment haben, also diese ewige Diskussion zwischen Economy versus Ecology, also es geht immer nur um Wirtschaft und es darf nie um Naturschutz und Ökologie gehen. Warum ist das Thema Ökologie in Schweden, das ist zumindest mein Eindruck, ich kann mich da auch täuschen, so selbstverständlich?
Wir lieben ja unsere Natur, wir halten uns das Recht auf den Zugang zur Natur natürlich sehr hoch, was auch dafür sorgt, dass du dich um die Natur kümmern willst und sie nicht unbedingt verschmutzen willst und die Natur wieder so vorfinden willst, wie wenn sie, wie als du da angekommen warst. Ich glaube, es hat aber auch damit zu tun, dass man in Schweden nicht unbedingt da einen Zwiespalt sieht. Wenn du nachhaltig agierst, dann ist es in der Regel auch dann ökonomisch langfristig sinniger, als jetzt kurzfristig nach Profit zu denken. Nur wenn wir die Natur, so wie sie jetzt haben, auch in Zukunft haben, können wir auch in der Fortsetzung davon leben. Und deswegen geht eigentlich ökologisches und ökonomisches Denken Hand in Hand irgendwo.
Das ist schön, wenn das Hand in Hand geht. Manchmal ist das ja nicht so und das spürt man auch im Tourismus immer dann, wenn irgendein Mensch etwas Neues entdeckt und erzählt, wie toll das ist, dann wollen ganz viele andere Menschen hin. Und irgendwann kommt der Punkt, wo so viele Menschen dorthin wollen, dass es dann für das, was so schön ist, nicht mehr so richtig gut ist. Mein Eindruck war so in den letzten, sagen wir mal, 3 oder 4 Jahren, dass jetzt nun die ganze Großregion Schwedisch-Lappland, also damit auch Westerbotten und Norrbotten insbesondere, als besonderes Ziel auserkoren wurde, auch von Touristen, die sogar gerade auch im Winter kommen, Nordlicht, das spielt alles mit eine Rolle. Wie überraschend war das und vor allen Dingen, wie geht man damit um, wenn plötzlich so ganz, ganz viele Menschen dastehen und sagen, wir wollen alle dahin?
Ja, also wir sind jetzt noch nicht im Platz, wo ganz, ganz viele hinwollen. Ich würde sagen, wir sind immer noch ein sehr, 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 sehr kleiner Spot. Aber du hast völlig recht, dass wir sehen viele andere Destinationen, wo halt man schon anfangen kann, von Massentourismus zu reden. Und für mich ist es einfach wichtig, oder für uns als Firma ist es auch wichtig, da irgendwo auch einen Riegel vorzuschieben. Also wir müssen lernen, dass unsere Ressourcen ein Ende haben und wir mit denen verantwortungsvoll umgehen müssen. Und wenn man dann in der Art, also als ökotouristische Anlage vernünftig arbeitet, dann begrenzt man sich selbst. Man hat nicht das Ziel, so groß, wie es nur irgendwie möglich ist, zu werden, sondern man weiß, bis dahin und nicht weiter, weil wir dann an einem Punkt gelangen, wo wir unsere eigene Identität verlieren, unsere Authentizität verlieren. Und da, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, hellhörig zu sein. Natürlich, wenn man in einer Region ist, wo noch sehr viel Platz ist und viel entwickelt werden kann, muss man sich trotzdem dessen bewusst sein und irgendwo ein wachsames Auge darauf haben, nicht zu weit zu gehen. Da hat natürlich jeder Influencer und wir alle als Mitbürger und auch als Besucher etwas mit zu tun.
Aber das ist ja genau die Frage, wie viel Überzeugungskraft braucht es beispielsweise in Grönö, die Leute davon zu überzeugen, zu sagen, das Geschäft läuft im Moment gut, vielleicht kann es ja noch besser laufen, lass uns nochmal 50 Vogelnester bauen hier.
Ja, natürlich könnte das so sein, aber da muss man dann halt einfach selber die Grenzen setzen und sagen, nein, größer als so wollen wir einfach nicht sein. Ich finde, Schweden ist ein gutes Beispiel dafür, in vielen Bereichen, wo es Lifestyle-Entrepreneure, sag ich mal, gibt, die etwas machen aus Liebe zur Sache und nicht unbedingt, weil sie jetzt das größte, sag ich mal, Hundeschlittenunternehmen der Welt werden wollen.
Aber es ist natürlich zweifelsfrei ein Boom in Richtung Norden. Das hat zum einen, und da wird es ja dann schon wieder fragwürdig, Klimawandel, und bei uns wird es immer wärmer und inzwischen gibt es ja auch schon das passende Wort mit Coolcation dazu. Wie regelt man das? Eigentlich müsstet ihr ja jetzt schon anfangen zu sagen, die und die Regeln setzen wir uns, damit uns das gar noch nicht passiert und man nicht hinterher in 10 Jahren überlegt, eigentlich hätte man vor 5 Jahren das und das und das einschränken müssen.
Die Ziele haben wir jetzt schon. Also in unserem Haltbarkeits-, also wir sind Nature's Best zertifiziert und in dieser Zertifizierung geht es schon darum, vorweg Grenzen dir selber zu setzen. Wie groß darf deine Anlage oder deine Aktivität werden? Wir monitoren auch, wie viel wir gewisse Naturbereiche benutzen. Haben wir hier Schäden, müssen wir hier entweder kompensieren oder andere Wege finden oder vielleicht die Anzahl dezimieren. Die Werkzeuge dafür gibt es schon. Es ist nur die Frage, wer alles wird es dann verantwortungsbewusst anwenden. Und da gibt es natürlich andere Firmen, die das vielleicht nicht in dem Sinne so betrachten wie wir.
Aber es geht ja auch zum Beispiel sozial nachhaltig und auch ganz praktisch. Ihr seid zum Beispiel das ganze Jahr über geöffnet. Wo liegen eigentlich die Unterschiede der 4 oder nach Sami-Prinzip 8 Jahreszeiten bei uns?
8 Jahreszeit ist interessant. Das kommt ja aus der samischen Kultur und hat auch wirklich mehr was mit der Sonne zu tun. Also die langen und kurzen Tage bei uns, das ändert sich ja am Laufenden von Tag zu Tag. Wird der Tag jetzt gerade länger und irgendwann dann mal wieder kürzer, was dann wiederum dafür sorgt, dass die Natur und wie das Naturerlebnis ist, sich immer wieder verändert. Wenn wir jetzt zum Beispiel Winter nehmen, das ist jetzt mal ganz generell betrachtet natürlich, dann haben wir im Januar den Neuschnee, der halt puderleicht ist, es ist kalt. Während dann, wenn du halt mehr in den März kommst, kommt die Sonne, scheint mehr, wärmt dann auch mal, wo wir dann eine schöne weiße Kruste auf dem Schnee haben. Manchmal wird die Kruste so dick, sodass du sogar über den Eisschnee laufen kannst. Und das macht natürlich eine ganz andere Faszination auf. Zu sagen, ich war mal im Winter in Lappland, ja, dann hast du vielleicht eine Jahreszeit im Winter erlebt. Aber eigentlich reden wir hier von 3 verschiedenen Wintern, die du eigentlich in Lappland erleben könntest.
Jetzt noch so ein paar praktische Sachen. Anreise. Bequem ist sicherlich das mit dem Flugzeug zu erledigen, aber die Fahrt mit dem Auto oder der Bahn gehen natürlich auch. Muss man ein bisschen mehr Zeit mitbringen. Und was mir immer ganz wichtig ist, weil ich fahre inzwischen seit 4 Jahren ein Elektroauto, gibt es denn bei euch eine Ladestation, wo ich meinen Akku wieder aufladen kann?
Ja, Gott sei Dank gibt es das bei uns.
Ihr bietet ganze Pakete an, also Abenteuer inklusive und auch nur Übernachtung und Verpflegung. Was kosten mich, wenn man das so ein bisschen unterscheidet, einige Tage bei euch?
Es variiert natürlich immer so ein bisschen, je nachdem, wie lange du bleibst und so. Aber eine Unterkunft fängt wohl so bei 120 Euro an. Und wenn es dann schön spektakulär in den Baumhäusern haben möchtest, dann kostet es vielleicht deine 400 Euro.
Hattet ihr schon Nachfragen von Reiseveranstaltern? Und wenn ja, findet ihr das gut oder eher bedenklich?
Wir arbeiten sehr gerne mit Reiseveranstaltern zusammen. Das macht unsere Arbeit teilweise einfacher. Und vor allen Dingen ist es ein guter Weg, Menschen von allen verschiedenen Plätzen und mit allen verschiedenen Interessen zu attrahieren.
Lass uns zum Schluss noch ein bisschen über die Region, die Landschaft reden. Westerbotten, erzähl mir ein bisschen was darüber. Viel Landschaft, natürlich auch ein paar Städte. Und was ist so ganz typisch für die Region?
Unsere Flüsse, würde ich sagen. Du hast überall Wasser. Und vor allen Dingen halt Flüsse, auch einige Seen natürlich. Schönen Wälder rundherum. Und dann natürlich die Dramaturgie, an der Küste sein zu können. Und dann aber auch im Gebirge, wo du halt tolle Aussichten genießen kannst. Eigentlich das ganze Spektrum.
Aber durch den Wald ist das jetzt keine Region, wo man beispielsweise auch schon über Wintersport nachgedacht hat.
Ja, wir haben schon große Sportler hervorgebracht in unserer Region. Anja Persson, eine berühmte Skierin, kommt aus Westerbotten, wohnt jetzt in Umeå, glaube ich. Aber auch Jonas Sundling aus unserem Nachbarort, eine sehr bekannte Langlaufsportlerin und sehr erfolgreich gerade.
Berühmt habe ich mir sagen lassen, ich glaube, ich habe ihn auch irgendwann schon mal probiert und fand ihn sehr lecker, Westerbottenost, also ein Käse, aus dem kulinarische Träume werden können.
Ja, das ist mein absoluter Lieblingskäse, muss ich sagen. Deswegen bin ich jetzt aber nicht hier oben in Westerbotten gelandet, aber es ist mein absoluter Favorit. Sehr würzig im Geschmack, erinnert so ein bisschen an Parmesan, aber dann sehr viel weicher und, wie sagt man, milder, saftiger, als jetzt ein Parmesankäse sein kann.
Man sagt ja immer, Skandinavier oder Leute in nordischen Ländern mögen es auch ganz gern süß. Das klassische Beispiel ist der Käse aus Norwegen, der, glaube ich, wo irgendwie Karamell oder sowas mit drin ist. Sowas gibt es bei euch.
Gibt es auch, Mesmer, aber ist jetzt nicht so populär wie jetzt unser Westerbottenkäse.
Wie ist das im Sommer? Sind da viele Dinge in der Region wie überall in Schweden? Also ich denke da zum Beispiel halt an Gräftskiva. Ich werde es nie lernen. Im Sommer oder ähnliche andere Dinge, klar, Sonnenwend feiern und sowas, das ist, glaube ich, ein nationales Heiligtum.
Das ist schon ein mehr nationales Phänomen, das du beschreibst. In unserer Gegend Westbotten, aber mehr an der Küste, ist wohl das Sjöströmming sehr groß. Vielleicht nicht unbedingt jedermanns Geschmack. Dann haben wir natürlich vor allen Dingen unsere samische Kultur. Sehr viel Rentieren und Rentierfleisch, den wir sehr gerne mögen, ist natürlich schon eine Besonderheit für unsere Region.
So Sjöströmming musst du noch ein bisschen was erzählen. Ich habe mir nur irgendwann sagen lassen, am Anfang sollte man die Dose auf jeden Fall am besten unter Wasser öffnen.
Ich muss ehrlich gestehen, ich habe es selber nie ausprobiert, aber ich könnte mir denken, dass es hilft.
Das ist jetzt eine reine subjektive Frage bei 8 Jahreszeiten, die, wenn du lange Zeit jetzt dort schon lebst, erlebst, welche ist denn da die schönste?
Oh. Ich kann eigentlich nur sagen, welche ich am wenigsten mag oder was ich vermisse. Und was ich vermisse, ist der Frühling, weil der geht schnell in Schweden. Den überspringt man quasi. Was mir am Westerbotten so sehr gefällt, und ich habe sowohl im Süden von Schweden gelebt, als auch ganz weit oben im Norden, ist halt, dass man sowohl einen sehr schönen Sommer hat, wo man Wärme genießen kann und baden gehen kann, als auch einen tollen Winter mit sehr viel Schnee. So gesehen sind das die beiden Zeiten, die mir noch am meisten gefallen. Aber sie haben alle ihre unterschiedlichen Facetten.
Und mit denen sollte man leben, man sollte sie auch einfach akzeptieren.
Ja, ich liebe diese Facetten. Also der Juni, der halt unheimlich von Licht erstrahlt und alle Blumen anfangen zu blühen und förmlich zu explodieren. Das kann man jetzt nicht mit dem Frühling in Deutschland vergleichen. Bis hin dann im August, wo dann die Sonne halt schon untergeht, aber man halt schöne warme Sommernächte hat, wo man dann schon anfangen kann, Blaubeeren und Preiselbeeren und Pfifferlinge zu sammeln.
Und ich habe gelernt von einer Kollegin, die ein Jahr lang in Norrbotten gelebt hat, wenn man im Herbst Pilze sammelt, man darf nie verraten, wo man sie gefunden hat.
Ja, das hat für mich als Einwanderer, sag ich mal, lange gedauert, bevor ich die Pilzstellen verraten bekommen habe, ja.
Vielen Dank. Und ich muss jetzt nur noch dann überlegen, wann ich zu euch komme und ins Vogelnest krieche. Dankeschön.
Ja, das würde mich doch sehr freuen, wenn du mal zu Besuch kommst.
Anmerkung und bitte am Ende, denkt an das kostenfreie Podcast-Abo wahlweise bei Spotify, Apple, Google, Amazon, Podimo und Radio.de. Noch mehr, zum Beispiel Text, Links und Fotos, gibt's auf der Homepage deutsches-reiseradio.com, ebenfalls zum Abonnieren und ebenfalls kostenfrei. Das war's für diesmal, aber der nächste Podcast kommt bestimmt.